begrüße Sie alle herzlich an diesem Morgen und möchte heute predigen über Philipper 3, Vers 20. Da heißt es, denn das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln und aus ihm erwarten wir auch als Heiland den Herrn Jesus Christus. Denn das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln und aus ihm erwarten wir auch als Heiland den Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, welche Redensarten Ihnen einfallen, wenn Sie über den Himmel nachdenken. Vielleicht ist etwas einfach himmlisch oder Weintrinker denken dann vielleicht an ein himmlisches Moseltröpfchen oder der Himmel auf Erden oder schlesisches Himmelreich, irgend so ein Gericht. Es gibt viele interessante Beiträge mit dem Wort Himmel. Alle sollen versuchen, irgendetwas schön zu machen, schön auszudrücken oder schön zu reden, je nachdem. Die Frage an Sie persönlich, glauben Sie, dass Sie einmal im Himmel sein werden? Ja, eine relativ aktuelle Frage, kann innerhalb von Sekunden geschehen, dass man die letzte Grenze überschreitet. Glauben Sie, dass Sie einmal im Himmel sein werden? Zweite Frage, auch sehr persönlich. Wenn Sie meinen, dass Sie in den Himmel kommen, aus welchem Grund sollte Gott Sie dort aufnehmen? Aus welchem Grund sollte Gott Sie in den Himmel aufnehmen? Ja, an der Stelle fängt dann oft das Rechnen an. Die Leute sagen, ich war doch eigentlich ziemlich gut, habe nichts Entscheidendes falsch gemacht. Wobei die Frage ist, was würde das denn bedeuten? Ja, wenn Sie sich dann so eine Waage vorstellen, weiß man, oh ja, ich habe ja schon ein paar Fehler gemacht, aber ich habe auch ziemlich viel Gutes gemacht und deshalb nehme ich an, dass das Gute vielleicht überwiegt oder das Falsche nicht so viel war. Sie kennen mein nettes Rechenspiel, wenn Sie am Tag nur 3 Fehler machen und 80 Jahre alt werden, im Jahr sind es ungefähr 1000 Fehler, dann wären es 80.000 Fehler an Ihrem Lebensende. Und dann zu sagen, ich habe eigentlich nicht viel falsch gemacht, ist schon etwas, ja, unbedenklich. Das heißt, man denkt eigentlich über sein Leben wenig nach. Denken Sie an die deutsche Rechtsprechung, wir haben ja auch Juristin hier unter uns. Ich kenne mich da relativ wenig aus, aber stellen Sie sich vor, Sie werden wegen irgendwas verurteilt oder sollen verurteilt werden und dann sagen Sie dem Menschen, wissen Sie, ich habe schon 10-mal Blut gespendet, unsere Nachbarin habe ich beim Umzug geholfen, neulich habe ich Kinder gehütet. Berücksichtigen Sie das denn gar nicht? Er würde sagen, das beeindruckt mich sehr, aber deshalb muss ich Sie leider trotzdem verurteilen. Das heißt, gute Taten wiegen schon im deutschen Recht, soweit ich das verstehe, Straftaten nicht auf. Sie dienen nur zur Erfassung der Persönlichkeit oder können das Strafmaß vielleicht ein klein bisschen mildern, wenn Sie in Verbindung mit dieser Tat Gutes wieder versucht haben zu tun. Ja, wie sieht es bei Gott aus? Warum soll er Sie in den Himmel lassen? Nicht, weil Sie so viel Gutes getan haben, es war viel zu wenig. Schon wenn Sie einen Fehler gemacht haben, würde das ausreichen, dass diese Waagschale ganz durchfällt. Und den Fehler haben Sie mit Sicherheit gemacht. Aber die meisten von uns kennen diesen schönen Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in die Waagschale warf, ja, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Sie haben gemerkt, ich habe den Vers ein klein bisschen verändert. Er hat seinen Sohn gegeben, damit er am Kreuz starb für Sie und für mich. Und die Bibel sagt, dass er dort an ihrer Stelle starb. Das heißt, er hat die Sünde mit ihrer tödlichen Auswirkung dort getragen, die ihr Leben letztlich ruiniert und meines. Und so steht in dem Römerbrief, dass wir versöhnt sind mit Gott durch seinen Tod. Das heißt sozusagen, die Straße ist frei. Aber dann geht es in Römer 5, Vers 10 weiter. Wir werden gerettet durch sein Leben. Und das übersehen viele Leute. Es gibt viele Leute, die an Gott glauben. Ich hoffe, dass jeder, der heute Morgen hier ist, an Gott glaubt. Ich weiß es nicht. Kann ja auch anders sein. Zweifel können ja auch ein Weg auf der Suche sein. Aber es geht darum, was bedeutet es zu begreifen, dass Jesus lebt? Unter welchen Bedingungen gehöre ich zu diesem Himmelreich und bin Bürger dort oben? Und da sagt Jesus, Johannes 3, Vers 3, Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dieses Wort von Neuem kann man auch übersetzen, von oben geboren wird. Wenn das nicht der Fall ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die sogenannte Wiedergeburt oder zweite Geburt. Viele von uns sind Mütter oder Väter und jeder weiß, dass bei einer Zeugung ein Same vorhanden sein muss. Wenn es also um eine Zeugung geht, um eine Wiedergeburt, müsste ja auch ein Same da sein. Und in 1. Petrus 1, Vers 23 heißt es, dass Gottes Wort dieser unvergängliche Same ist. Und die Frage ist natürlich, ob ich dieses Wort Gottes, diesen Samen an mich heranlasse, sodass er seine zeugende Wirkung auch hat. Ich nehme an, dass viele unter uns sind, die zurzeit auch irgendeine Form von Verhütung praktizieren, dass sie nicht schwanger werden in ihrem persönlichen Lebensbereich, als Ehefrau oder wie auch immer. Aber die Frage ist, wie ist das im geistlichen Bereich? Gibt es da auch so Verhütungsmethoden, dass Gottes Wort nicht an mich herankommt? Ich mache mal eine kleine Karikatur. Ich denke, eine Verhütungsmethode ist der Kirchenschlaf. Oh, ich war dabei, aber es war so schön mit den Liedern und hat richtig Spaß gemacht. Aber begriffen habe ich es ja nicht. Eine andere Verhütungsmethode ist ein methodischer Zweifel, eine Skepsis. Ich ziehe grundsätzlich alles in Frage und ob es da wirklich eine Wahrheit gibt, weiß ich nicht. Eine dritte Verhütungsmethode ist eine ungeheure Toleranz. Einfach zu sagen, es ist doch sicher richtig, dass der Islam recht hat und das Judentum und die Christen. Hauptsache, man hat seinen Glauben. Dann verstehen wir uns doch. Das ist nicht schlecht, wenn man sich versteht untereinander, aber ob das die Lösung ist, Jesus kennenzulernen, weiß ich nicht. Ja, oder ganz schlicht, eine andere Verhütungsmethode ist Festhalten an Sünde und dadurch hat Gott keinen Platz im Leben. Ja, der Same ist das Wort. Die Frage ist, ob Sie persönlich Gottes Wort schon so in Ihr Leben hineingelassen haben, dass damit auch Jesus kam. Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie viele Jesus aber aufnahm in ihr Leben, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, erst wenn dieser Same des Wortes Gottes ihnen so persönlich wird, dass sie spüren, ich brauche Jesus in meinem Leben, dann erfahren sie eine Wiedergeburt und gehören zu Gottes Reich. Wiedergeburt heißt, dass sie den Heiligen Geist empfangen und Jesus wirklich kommt in ihrem Leben. Sie gehören dann zur Familie der Kinder Gottes. Jetzt gehören sie zu ihrer Familie. Jede Familie hat ihre Familienähnlichkeit. Das heißt, sie fangen an, dass Gott ihr Leben verändert, dass er es umgestaltet, damit sie Jesus ein bisschen ähnlich werden. Und das ist sicher wichtig für jeden von uns, auch für mich. Und zum anderen bekommen sie die Rechte der Familie. Ich vermute, manche von Ihnen hat schon mal irgendetwas geerbt. Wenn Sie etwas erben, kriegen Sie etwas geschenkt, wofür Sie überhaupt nichts getan haben. Das Einzige, was Sie getan haben, war, Sie gehörten zu einer Familie und deshalb fällt Ihnen jetzt irgendetwas zu. Ja, was kann man bei Gott erben? Das steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4, dass wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen, bleibenden Hoffnung und dann ist die Rede von der Auferstehung. Das heißt, wir können bei Gott ewiges Leben erben. Frage an Sie heute Morgen, haben Sie die Gewissheit, dass Sie das ewige Leben haben? Ist ja ganz wichtig, denn morgen könnte es ja vielleicht schon etwas spät sein, diese Gewissheit zu erlangen. Wenn Sie die Gewissheit haben, dann ist der Tod ein Heimgang, so wie der Paulus mal sagt, ich habe Lust abzuscheiden und zu Hause zu sein bei meinem Herrn, bei Jesus, bei ihm zu sein. Das sagte man früher beim Tod Heimgang. Wenn jemand nach Hause geht, dann ist er eigentlich nicht besonders unglücklich, sondern er weiß, da gehöre ich eigentlich hin. Klar, der Tod ist mit Schmerzen verbunden, mit Abschied nehmen, mit Trauerprozessen, das gehört dazu. Aber wenn er ein Heimgang ist, dann kann man nicht nur sagen, das Leben liegt hinter mir, sondern kann auch sagen, das Leben liegt vor mir. Und zwar unbegrenzt. Ja, wenn jemand stirbt, dann ist immer die Frage, wohin geht er? Er geht in das Totenreich und der Stephanus, ehe er starb, sah den Himmel offen und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Die Frage ist, ob ich so einen offenen Himmel habe, ob ich sozusagen eine offene Zukunft habe und weiß, durch das Totenreich hindurch gehe ich zu Gott. Das Totenreich ist eine Art Wartezustand, wobei das so ist, wie wenn Sie hier durch die Tür reinkamen. Die Tür hat zwei Seiten, außen gehen Sie rein, innen weiter. Das heißt, durch den Tod hindurch geht es sofort bewusst weiter, auch wenn auf einem Grabstein steht, hier ruht in Gott. An der Stelle ruht sowieso niemand, da ruht nur der Körper. Und derjenige ruht überhaupt nicht. Wenn Sie mal in Lukas 16 die Geschichte von dem reichen Mann und armen Lazarus lesen, die haben sich vor ihrem Tod gekannt und nach dem Tod wiedererkannt und auch unterhalten, versucht in Kontakt zu kommen, was allerdings da nicht mehr ging. Das heißt, auf der anderen Seite geht es sofort und bewusst weiter, nicht ein Zustand des Ruhens. Frage, wann wird dieser Zustand in diesem Totenreich beendet? Und da stand in diesem Philipperbrief, dass der Herr wiederkommt. Da gibt es einen sehr schönen Vers im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 16, wo etwas über die Wiederkunft steht, und 17. Denn der Herr selbst wird unter einem Befehlsruf, unter der Stimme eines Erzengels und unter dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die Übrigbleibenden, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Die Rede also, dass Jesus wiederkommen wird mit den Wolken des Himmels, und so wie ein Magnet, den man über Eisenspäne hält, der saugt alle Eisenspäne an, wird er alle Gläubigen sozusagen an sich ziehen, und sie werden mit ihm in die Ewigkeit gehen. Wenn sie lebten auf der Erde, dann ohne zu sterben, wenn sie im Totenreich waren, werden sie auferstehen. Und die Bibel sagt, dass wir dabei einen Geistleib bekommen. 1. Korinther 15, 44, es wird gesät ein natürlicher, ein verweslicher Leib und auferweckt ein geistiger Leib. Das heißt, wir sind da nicht leiblose Seelen, sondern haben einen neuen Leib bekommen durch Jesus. Jesus wird wiederkommen, das ist eine klare Aussage der Bibel, und zwar vor der sogenannten großen Trübsalzeit, das heißt vor dieser Zeit, in der dieser kommende Antichrist auf der Erde als Messias verehrt wird und als politischer und religiöser Führer diese Erde führen wird, sie zum ersten Mal in einen Weltfrieden hineingestaltet, den es ja noch nie gab, ehe dann das große Chaos ausbricht. Allerdings wird er alle Leute umbringen, die nicht an ihn glauben. Insofern wird der Friede also auch auf Diktat gegründet sein. Aber die Gläubigen werden, soweit ich die Bibel verstehe, vor dieser Zeit gerettet, weil diese Zeit eine Zeit des Zornes heißt in der Bibel. Und Jesus ist der Retter vor dem Zorn, nicht im Zorn. So wie ein Lot aus der Stadt Sodom gerettet wurde, ehe die Stadt unterging, so wird Gott sozusagen seine Leute retten vorher, ehe dieses große Chaos hier auf der Erde dann beginnt. Ja, im 1. Johannesbrief steht dann Kapitel 3, Vers 2, wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Das ist interessant, wenn wir Jesus gleich sein werden in der Ewigkeit, dann bedeutet es, dass wir nicht mehr sterben, dass wir ohne Sünde sind. Stellen Sie sich das vor, Ihr Leben oder mein Leben ohne Fehler. Dass wir ohne Krankheit sind, auch ohne Leiden. Es gibt keine Sorgen mehr, sondern nur noch Zuversicht, Vertrauen. Schon eine gewaltige Veränderung, alle Tränen sind abgewischt. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. In der Bibel haben verschiedene Leute Gott in irgendeiner Weise gesehen, wenn auch meistens nur von Weitem oder von hinten. Der Mose war auf dem Berg und hatte Gott gesehen, in irgendeiner Weise, obwohl er eigentlich nur mit einem Engel sprach. Und als er runterkam, wusste er nicht, dass sein Gesicht glänzte. Das heißt, diese Sicht Gottes hat sein Leben geprägt und man könnte auch sagen, gefärbt. Wenn Sie die schönen Weihnachtslieder bald singen werden, ist eines von Paul Gerhardt, da heißt ein Abschnitt, ich sehe dich mit Freuden an und kann ich satt mich sehen. Das heißt, wir können auch heute schon Gott sehen, aber nur mit den betenden Gedanken, nicht wirklich. Und das wird dann einmal von Angesicht zu Angesicht sein. Die Freude der Erlösten wird beschrieben an vielen Stellen, ganz besonders auch in der Offenbarung am Ende. Deshalb haben wir das vorhin schon mal vorgelesen. Und da möchte ich Ihnen etwas von diesem himmlischen Jerusalem sagen und es kurz erklären. Das himmlische Jerusalem ist ein Bild für die Geborgenheit der Seligen in der Ewigkeit. Und es heißt, dass diese Stadt wie eine Braut geschmückt aus dem Himmel kommt und wir dann Bürger in dieser Stadt sein werden, weil unser Himmelreich, Entschuldigung, unser Bürgerrecht ja im Himmel ist. Von dieser Stadt heißt es, dass sie 12 Grundsteine hat. Das sind Edelsteine. Meine Frau und ich waren gerade in der Türkei und haben da so einen tollen Sultanspalast besichtigt. Da war auch ein Mordsdiamant mit 84 Karat, also ein Riesenapparat. Aber wenn man sich vorstellt, in diesem neuen Jerusalem sind die Grundsteine der Stadt aus Edelsteinen. Die haben da nicht 84 Karat, das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr berechnen mit unseren Maßstäben, wie viele Karate dabei rauskommen. Göttliche Qualität, und auf ihnen stehen die Namen der Apostel, das heißt der Vertreter der Gemeinde und auch des Volkes Israel, da kamen sie ja her. Die Tore sind 12 Perlen, und die Perle ist ja ein Bild für eine wunderbare Entfaltung, die eigentlich durch Leiden hindurch entstanden ist. Jede Perle entsteht eigentlich durch das Leiden in einer Muschel, indem sie auf diese Weise gebildet wird. Jesus kam durch Leiden zur Vollendung. Und auf diesen 12 Perlen stehen 12 Namen der Stämme Israels. Nur durch diese Tore kommt man in die Stadt. Insofern kann man schon sagen, das Heil kommt von den Juden, wie Jesus das ausdrückte. Das heißt, nur durch diese Tore, dieser 12 Stämme, kommen wir in diese Stadt. Die Stadt ist wie ein Würfel mit gleicher Seitenlänge. Umgerechnet waren es 12.000 Stadien, etwa 2.300 Kilometer jede Länge. Wobei ich nicht weiß, ob diese Maße dann in der Ewigkeit überhaupt noch eine Bedeutung haben. Also genauso die eine Seite so lang wie die andere und auch wie die Höhe. Und sie ist aus Gold, das aber durchsichtig ist, also ein bisschen anders als bei uns. Vielleicht haben Sie auch so eine Aufforderung gekriegt, Goldmünzen noch zu kaufen von der letzten D-Mark oder Silbermünzen, um diese Werte festzuhalten. Hier geht es um ganz andere Werte, die festgehalten werden. Dort sind übrigens die alttestamentlich Gläubigen und die neutestamentlich Gläubigen versammelt, sagen wir die Gläubigen von der ganzen Erde, die wirklich Jesus kennengelernt haben und Gott die Ehre geben. Ja, was steht von diesem himmlischen Jerusalem? Da heißt es, Kapitel 22, Offenbarung, er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes ausging. In der Bibel haben Ströme eine Bedeutung. Gehen Sie in den Garten Eden, da gab es auch so einen Strom, der durch den Garten floss. Wenn Sie mal Hesekiel lesen, da wird das tausendjährige Friedensreich beschrieben am Ende. Und da gibt es auch einen Strom, der aus dem Tempel herauskommt und durch ganz Israel fließt, bis ins Tote Meer hinein, wird immer tiefer und breiter. Und dieser Strom heilt zum Beispiel das Tote Meer. Es hat ja so viel Salz, dass dort kein Leben ist, weder im Wasser noch um das Wasser herum. Das heißt, dieser Lebensstrom der Liebe Gottes heilt Bitterkeit und verändert sie, nimmt sie fort. Und dann hier dieser Strom des Wassers des Lebens, der dann in dieser Stadt fließt, ein Bild für Jesus. Jesus sagte, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Das heißt, ich will seinen Lebensdurst stillen und befriedigen. Ja, er geht vom Thron des Lammes und Gottes aus und dann ist da eine Straße, die ist natürlich aus Gold und auf beiden Seiten des Stromes steht der Baum des Lebens. Es geht natürlich schlecht, dass ein Baum auf zwei Seiten eines Flusses steht, er kann nur auf einer stehen, aber vielleicht ist ja hier gedacht, den Baum des Lebens als Typus für diese Art von Baum, die dann auf beiden Seiten stehen möglicherweise und 12 Früchte tragen in jedem Monat, eine, und die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Baum des Lebens gab es auch im Garten Eden, allerdings sollte man davon nicht essen am Ende, sonst hätten die Sünder auf der Erde ewig gelebt. Von diesem Lebensbaum hier darf man immer genießen und er stärkt. Ja, er trägt Frucht, jeder Christ sollte auch ein Fruchtbaum sein und für Gott Frucht bringen. Galater 5, 22 wird diese Frucht auch genannt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so geht es weiter. Und jeder spürt, dass er diese Frucht nicht durch Keep Smiling produzieren kann, sondern entweder sie kommt von innen oder sie ist nicht da. Wir können Frucht tragen, steht auch in Jeremia 17, dass eben Gläubige sind wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Frucht bringt, selbst wenn es heiß wird und die Dürre kommt. Ja, dann steht hier, dass nichts dem Fluch Verfallenes in dieser Stadt ist. Ich hoffe, dass Sie nicht jemand sind, der flucht, aber das weiß man nicht. Wenn nicht, gewöhnen Sie es sich ab. Gott mag diesen Fluch nicht. In der Ewigkeit gibt es keinen. Denken Sie an den Garten Eden. Da gab es einen Fluch in dreifacher Gestalt, dann vervielfältigt, über die Schlange, über den Erdboden und am Ende sogar über den Menschen. Außerhalb des Gartens allerdings schon. Der Fluch ist etwas Niederdrückendes. Verflucht ist jeder, der nicht alles hält, was im Gesetz geschrieben steht. Das heißt, der Fluch ruht auch auf ihrem Leben. Aber wir glauben, dass Jesus sozusagen als göttlicher Blitzableiter am Kreuz diesen Fluch wie einen Einschlag erlebt hat, sodass praktisch die Spannung raus ist zwischen Gott und ihnen und Gott ihnen und mir jetzt vergibt, weil Jesus für sie starb. Also nichts Verfluchtes wird dort sein, nur Gesegnete. Der Thron Gottes und des Lammes ist dort, seine Knechte werden ihm dienen. Sehr interessant, wenn Sie zum Glauben kommen, ist es ein Dienstwechsel in Ihrem Leben. Bisher haben Sie nur Ihren eigenen Interessen und Zielen gedient und jetzt kapieren Sie zum ersten Mal, dass Gott auch Interessen und Ziele für Ihr Leben hat und dass Ihr Lebenssinn die Ehre Gottes ist. Das wird in der Ewigkeit fortgesetzt. Wie dieser Dienst aussieht, weiß ich nicht, aber sicher ein großes Vorrecht. Sie werden sein Angesicht schauen, darüber sprach ich schon, und sein Name wird auf Ihren Stirnen sein. Ja, auf unseren Stirnen sind meistens Falten irgendwelcher Art, sei es längs oder quer oder senkrecht oder gemischt, die etwas, jemand sagt immer so nett, die Lebenszüge verraten etwas über den Fahrplan des Lebens, das stimmt mit Sicherheit. Aber dann dort wird der Name Gottes, der Name des Lammes auf unserer Stirn sein. Das heißt, ein offenes Bekenntnis zu diesem wunderbaren Gott. Ja, manche von uns hat so einen Fisch im Auto, das ist so ein verborgenes Bekenntnis. Wenn man schon vorbei ist, merkt man, ah ja, der gehört auch zu dieser Fischtruppe da. Aber ein offenes Bekenntnis an der Stirn würde ja bedeuten, von vornherein zu zeigen, ich gehöre zu ihm. Übrigens, der Antichrist wird auch sein Zeichen auf die Stirn seiner Leute setzen, die Zahl 666, werden die Leute an ihren Stirnen und Händen tragen. Nur so werden sie überhaupt a. am Leben bleiben und b. Arbeit bekommen und handeln können. Kann man nachlesen in den Offenbarung 13. Er ahmt Gott nach, der Teufel ist immer ein Affe Gottes, aber hier geht es also um den Namen, diesen neuen Namen auf der Stirn. Es wird keine Nacht mehr geben und wir bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten. Wenn Sie das jetzt auch mal im übertragenen Sinne nehmen und einmal all das Dunkel betrachten, was in Ihrem Leben im Moment ist oder in Ihrer Umgebung und sagen, es gibt keine Nacht mehr für mich, es gibt nichts Dunkles mehr, es gibt nur noch Sonne und diese Sonne ist Gott, dann ist das sicher wunderbar. Und dann heißt es, Sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Das heißt, Gott überträgt diesen Leuten in irgendeiner Weise Verantwortung. Worin die besteht, weiß ich nicht. Aber Verantwortung tragen ehrt und ist sicher gut. Können wir sagen, freuen wir uns auf den Himmel, aber mit dem Himmel verbunden ist auch der Richterstuhl Christi. 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, wir, das heißt wir Christen, müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit klar wird, wie ein jeder gehandelt hat. Jetzt wird es sehr theologisch, Sie dürfen dieses Gericht nicht verwechseln mit dem jüngsten Gericht am Ende der Zeit. Das Gericht, wovon ich jetzt rede, ist nur für Christen, nur für Leute im Himmel, nur für Leute, die Gewissheit des ewigen Lebens haben, nicht für jedermann sonst. Worum geht es in diesem Gericht? Die Werke werden getestet, steht in 1. Korinther 3, Abvers 11, und zwar die einen sind aus Gold, Silber, Edelsteine, die anderen aus Holz, Heu und Stroh. Und beides wird im Feuer getestet, das eine bleibt bestehen, das andere brennt ab. Wenn es bestehen bleibt, kriegt derjenige Lohn. Wenn es abbrennt, behält er sein ewiges Leben, aber er bekommt keinen Lohn. Ja, wann ist in Ihrem Leben etwas aus Gold, Silber oder Edelstein gebaut oder in meinem Leben? Nicht, wenn Sie sich besonders viel Mühe geben, sondern wenn Gott etwas durch Sie tun und erreichen konnte, dann ist das Gold, Silber und Edelsteine. Wenn Sie oder ich nur etwas selber gemacht haben, auch wenn es fromm ist, dann ist das Holz, Heu oder Stroh. Ja, da kann man also noch Lohn bekommen und sogar einen Kranz, einen Ehrenkranz bekommen, einen Siegeskranz. Der Paulus freute sich schon, er sagte, für mich liegt der Kranz schon bereit. Es war kein Ausdruck des Hochmutes, nach dem Motto, ich bin besser, ich weiß, ich habe ihn schon, sondern er wusste wirklich, dass er Gott Tag und Nacht zur Verfügung stand und freute sich einfach auf diese Belohnung. Ich weiß nicht, wie viele Pokale Sie schon gewonnen haben beim Schachspielen oder beim Tennis oder Tischtennis oder Schwimmen oder wo auch immer. Wenn Sie dann da vorne irgendwo stehen und Ihnen wird vor alle Augen so ein Pokal überreicht, ein tolles Gefühl, die Leute applaudieren. Und jetzt müssen Sie sich einmal vorstellen, Sie stehen in der Ewigkeit. Und da kommt irgendein Engel und überreicht Ihnen sozusagen den Lohn Gottes. Und alle schauen zu. Sicher ein erhebendes Bild. Allerdings vorher die Frage, wenn unsere Werke getestet werden, kann das sicher auch dort noch demütigend sein, weil wir einfach spüren, was alles nicht Bestand hat. Und dann sicher aber auch froh sind über alles, was übrig bleibt. Ja, die Frage am Ende ist die, haben Sie Gewissheit des ewigen Lebens? Das hat übrigens nichts mit Pharisäismus zu tun. Es gibt immer so Leute, die sagen, wenn einer sagt, er hätte es, dann hat er es mit Sicherheit nicht. Das halte ich für theologisch unzulässig, diese Aussage. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 39, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tag. Das ist eine Formulierung bei Johannes, alles, was er mir gegeben hat, das sind die Menschen, die gläubig wurden. Und wie viele von denen wird er verlieren? Niemand, sondern die werden am jüngsten Tag noch da sein und er wird sie auferwecken. Das ist sicher sehr schön. Ich denke an eine alte Dame, die wir damals hier in der Gemeinde sehr geschätzt haben. Sie hat vor ihrem Tod noch Abschiedspostkarten geschrieben an ihre Bekannten, weil sie inzwischen in einem Altenheim wohnte, nicht mehr hier am Ort. Das fand ich schön, sie hat sich verabschiedet. Aber Christen können ja immer sagen, wir sehen uns wieder, weil sie wissen, wir werden uns dort wieder treffen. Ich nehme an, viele von Ihnen kennen das schöne Lied von John Newton, Amazing Grace, wunderbare Gnade, wie süß ist dein Klang, die einen Schurken wie mich gerettet hat. Und dann heißt es am Ende, when we've been there 10,000 years, also wenn wir 10,000 Jahre dort sind, die so herrlich strahlen wie ein Tag, dann haben wir immer noch genauso viele Stunden, um Gott zu loben, wie am Anfang, als wir gerade überhaupt erst anfingen. Das heißt, er freut sich darauf, Gott zu loben und bei ihm zu sein. Ich lese noch einmal diesen Bibelvers oder sage ihn von Philipper 3, Vers 20. Das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmel. Aus ihm erwarten wir auch als Heiland den Herrn Jesus Christus. Die Frage ist, haben Sie Zuversicht, dass Sie Bürger in diesem Reich sind? Haben Sie die Gewissheit der Wiedergeburt, denn das ist ja die Bedingung? Haben Sie die Bedeutung der Versöhnung am Kreuz verstanden und freuen Sie sich, dass das Leben, egal wie alt Sie sind, immer noch vor Ihnen liegt, weil Sie einmal bei Gott und mit ihm sein werden. Herr Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, was ihm das bedeutet, dass du letztlich ja diese Tür zu diesem Himmelreich bist, dass du dieses Bürgerrecht verleihst, dass das nicht Sache eigener Leistung oder Wahl ist, sondern deiner Erwählung. Stärke der jeden, dass er seinen Namen rufen hört, dass er auch spürt, wie wichtig und wertvoll er dir ist. Und hab Dank, dass in dir das Leben immer noch vor uns liegt. Amen.